Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den newsworthigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und heute ist wieder Samstag, Lin News Time der Kalenderwoche 28. Und wie so oft, wie so üblich, ist Robin bei mir, um die zwei, drei wichtigsten News der Woche zusammenzufassen und einzusortieren und zu kommentieren. Und das macht dir doch besonders viel Spaß. Guten Morgen, Robin.
Ich kommentiere generell andere Leute verhalten sehr, sehr gerne.
Du bist auch gestärkt, der Kaffee ist geflossen, die Croissants wurden verspeist und deswegen steigen wir auch gleich ein ins News-Business. Wir haben wieder mal zwei Follow-ups. Die Never-Ending-Story der Lootboxen begleitet uns hier fleißig und da gibt's wieder zwei kleine Updates zu den Geschichten, die wir die letzten Folgewochen, wie sagt man da, vorherigen Wochen schon begleitet haben, nämlich die Verbannung der Lootboxen und Forscher, die sich mit den Suchtverhalten auseinandersetzen.
Ja, auf der einen Seite bewegen sich die Europäer wieder ein kleines Stückchen, wobei das ja wirklich ein Mini-Update ist und da geht es hauptsächlich darum, dass Steam die Funktion des Marketplace in Belgien und den Niederlanden wieder angeschaltet hat, dafür aber die Lootboxen verbannt hat. Also das heißt, die haben einen Geoblock eingeführt, als diese erste, als der Bannhammer von der Regierung kam, und den haben sie jetzt wieder außer Kraft gesetzt und haben den wirklich nur noch auf die Lootboxen beschränkt. Die Kritik damals war, dass man sagt, ja, auf diesem Marktplatz kann ja potenziell die Lootbox wieder zu Geld gemacht werden und das würde bedeuten, dass man am Ende einen geldwerten Vorteil hat, was das Ganze als Glücksspiel klassifiziert. Und dem sind sie einfach mit diesem einen Geoblock nachgekommen und jetzt haben sie das wirklich nur auf die Lootboxen beschränkt in CSGO und der Marktplatz ist wieder freigeschaltet und Leute können wieder traden.
Und aus Australien gibt's ein neues, ja, eine neue Einstufung oder wie soll man es sagen, also eine neue Studie von der Universität von Adelaide, die wiederum sehr harsche Kritik an den Geschäftspraktiken haben. Die haben gesagt, also Dr. Daniel King von der Fakultät der Psychologie an der Universität Adelaide hat gesagt, Zitat, diese Methoden könnten einige Spieler dazu bewegen, mehr Geld auszugeben, als sie wollen oder es sich leisten können. Vor allem, wenn sie Kreditkarten und virtuelles Geld nutzen, das es schwierig macht, seine Ausgaben im Blick zu behalten. Zitat Ende. Und er zielt darauf aus, dass eben ganz viel mit so Mechanismen gearbeitet wird, dass Lootboxen rabattiert mit Countdown angeboten werden. Ja, dass du das Gefühl hast, wenn du jetzt nicht innerhalb der nächsten x Stunden nochmal zuschlägst, dann hast du das beste Angebot aller Zeiten verpasst. Und es ist natürlich ein Teufelskreis, weil wenn du schon das Gefühl hast, dass du schon viel Geld da rein investiert hast, dann wird auch die Hemmschwelle niedriger, weil du dann sagst, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr auszusteigen. Jetzt habe ich schon so viel Geld investiert, jetzt kann ich ja noch mehr Geld reinstecken. Das ist prozentual, wenn ich jetzt nochmal 50 Euro ausgebe, ich habe schon irgendwie 800 in Hearthstone oder in Overwatch gesteckt, macht jetzt den Kuchen auch nicht mehr fett. Und je mehr du ausgibst, desto niedriger wird natürlich auch die Hemmschwelle. Und das sind natürlich ganz klar psychologische Muster, die sich diese Entwickler auch zunutze machen, um dadurch eben aber auch das finanzielle Risiko für diese Mikrotransaktionen zu erhöhen für die einzelnen Benutzer.
Ja, das ist auch die interessante zweite Seite von dieser ganzen Geschichte. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass es den Aspekt des Glücksspiels gibt. Ich glaube, da gehen die gar nicht drauf ein, sondern es geht sehr viel mehr irgendwie in die Richtung von diesem Verbraucherschutz. Natürlich, weil da auch mit Glücksspielelementen gearbeitet wird, aber letztendlich ist es der Verbraucherschutz, der da sagt, ja, Moment mal, ihr macht da irgendwelche undurchsichtigen Zwischenwährungen, die sind schwer umzurechnen, und dann drückt ihr nochmal richtig auf die Tube, wenn es um dieses Leute unter Druck setzen bei Käufen geht. Das ist was in Deutschland tatsächlich per Verbraucherschutz nicht erlaubt ist. Also da ist zum Beispiel 9Live damals drüber gestolpert, weil die ja immer irgendwelche Gewinnspiele gemacht haben, wo es dann Zeitdruck gab. Und es ist verboten, künstlich Zeitdruck aufzubauen bei solchen Sachen. Und finde ich interessant, dass das in Australien wohl, dass die da Probleme damit haben, weil letztendlich dürfte das Spiel in keiner anderen Version bei uns vorliegen. Und ich weiß nicht, ob der Verbraucherschutz bei uns in der Richtung da mal drauf geguckt hat. Also das wäre vielleicht auch nochmal interessant, nach dem Aspekt drauf zu gucken, zu sagen, Moment, wenn hier künstlich irgendwie Zeitdruck erzeugt wird, dann in welcher Form ist das denn zulässig in der App, aber das ist auch da an der Stelle wieder Verbraucherschutz, nicht Glücksspiel. Es gibt viele, viele, viele Ecken, aus der man diese Lootboxen betrachten kann und allgemein die meisten Free-to-Play-Modelle. Also es hat jetzt wirklich mit diesem Begriff eigentlich schon gar nichts mehr zu tun, sondern halt viel mehr mit den Geschäftspraktiken und alles, was sich da über die letzten Jahre etabliert hat, wo man an einigen Stellen vielleicht auch mal drüber hinweggesehen hat, dass tatsächlich Menschen da irgendwie unangenehm von betroffen sind. Ich bin gespannt, ob die Branche da nochmal in irgendeiner Form seitens Game oder so eine Stellungnahme oder irgendeinen Lösungsvorschlag bringt. Ich halte das eigentlich für die schlauste Variante, wenn man nicht irgendwie alles vom Gesetzgeber aufoktroyiert haben möchte. Also das ist halt einfach der nächste Schritt, wenn der Gesetzgeber sieht, okay, das sind Leute, die sind davon betroffen, die sind in irgendeiner Form, hat ihr Leben da negative Einflüsse davon, dann werden wir das per Gesetz regeln. Und da gehe ich davon aus, dass es in einer Form stattfinden wird, die potenziell geschäftsschädigend sein könnte. Also wenn man sagt, okay, das ist mein Hauptverdienstmodell und dann wird einem da der Hahn zugedreht, dann kann es höchst unangenehm werden. Dementsprechend glaube ich, dass es schlau wäre, wenn der Game von seiner Seite da auch noch Arbeit leistet. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht gerade irgendwie dran arbeiten, aber man hört außer, wir glauben nicht, dass es schlimm ist, gerade nicht so wahnsinnig viel aus der Ecke. Ich bin gespannt, weil ich glaube, dass die da definitiv irgendwas in der Pipeline haben.
Ja, bin ich auch ganz sicher. Wir werden es weiter begleiten, so viel zu den Follow-ups. Und es gibt eine Geschichte, die diese Woche für sehr Erheiterung zumindest bei mir gesorgt hat. Vielen Dank an Ed Kind im Manne, der uns die Story geschickt hat auf dem Vorschlags-Channel auf unserem Discord. Vielen Dank. Auf dem Messageboard Resetera ist es aufgetaucht. Da gab es einen Thread, wo immer so Sales irgendwie bekannt gemacht werden und empfohlen werden. Hat jemand gesagt, hey, die PC-Version von Aliens Colonial Marines, die kostet nur $3 gerade. Ist zwar ein unglaublich schlechtes Spiel, aber für $3 kann man ja vielleicht mal reinschauen, wenn man Aliens-Fan ist. Und dann haben sich halt nochmal Leute damit beschäftigt und sind auf eine Sache gestoßen, die wirklich an Kuriosität kaum zu überbieten ist und ein bisschen auch anknüpft an unsere AI-Themenschwerpunkt letzte Woche. Es gibt einen Modder namens Templar GFX, der hat eine ACM Overhaul Mod geschrieben. Also Alien, also ACM steht für Aliens Colonial Marines. Und der hat sich halt zur Aufgabe gesetzt, das Spiel so zu verbessern, weil das hatte ja wahnsinnige Schwachstellen. Und der hat halt eben in diesen Dateien rumgefuhrwerkt und gemoddet und verbessert und getan und hat dann in einer INI-Datei, das sind so lokale Dateien, die also Initialisierungsdateien sozusagen, Textdateien, die man direkt so einlesen kann. Aus Entwicklersicht kann man dort eben Konfigurationen ändern. Da kannst du, was weiß ich, die Aggressivität der Aliens irgendwie verändern. Das sind halt einfach Zahlenwerte, auf die dann die Programmierung zurückgreift. So mal kurz pauschal irgendwie abgearbeitet. Und da gab es eine INI-Datei, in der er einen Rechtschreibfehler gefunden hat, die sich irgendwie um die AI, in Anführungsstrichen, die künstliche Intelligenz der Feinde kümmert, wo dann halt irgendwelche Werte festgelegt wurden, wie die reagieren. Das hatten wir ja letzte Woche kurz angesprochen. Du hattest es ja auch erklärt. Im Endeffekt ist eine KI ja nicht viel mehr in den meisten Spielen als eine Abfrage von Werten. Wie reagiere ich als Bot, wenn der Gegner XY macht? Und genau in diesen Dateien war wohl ein Rechtschreibfehler, der gravierende Auswirkungen hat, wenn man den korrigiert. Robin.
Ja, und zwar geht es da um das Verhalten nach dem Spawn und eine der Methoden, die nutzen, ist das sogenannte Tethering und wenn eine Unit gespawnt wird, dann wird die an einen sogenannten Tether geklebt und der Tether ist so eine Art, so ein Marker, wo er sich quasi so ein bisschen dem Raum gegenüber zuordnen kann, weil man sagen kann, okay, an diesem Tether orientiere ich mich für mein Verhalten und es sieht so aus, als hätte jemand in dem einen, im Aufruf ist ein Buchstabe zu viel drin, weswegen diese Funktion bzw. diese andere INI-Datei überhaupt nie aufgerufen wird. Das heißt, in dem Fall, wenn die spawnen, wird das komplette, dieses Verhalten der Gegner wird gar nicht erst aufgerufen. Das anscheinend ist das vom Error-Management so, dass es schlicht und ergreifend unter den Tisch fällt und keiner das mehr irgendwie großartig bemerkt. Und auch ohne Fehler-Output dann letztendlich die Gegner sich nicht so verhalten, wie sie sich hätten verhalten sollen. Das ist natürlich interessant, weil auf der einen Seite müsste von meinem Verständnis her an der Stelle eigentlich ein Error produziert werden, wo man sagt, okay, ich habe versucht, Folgendes aufzurufen, da ist aber nichts oder was ich aufgerufen habe, habe ich nicht gefunden. Also eigentlich immer ein relativ roter Punkt in der Konsole, wenn man so ein Spiel baut. Und auf der anderen Seite klar, ein bisschen schwer zu finden in dem Fall, weil es keine direkte Funktion ist, sondern mehr so ein Verhaltensmuster. Das ist in der QA schwer zu finden. Also wenn die QA dann sagt, ja, keine Ahnung, die Gegner waren irgendwie dumm, das ist was man schwer reporten kann, wenn ich nicht irgendwie einen hundertprozentigen Erwartungshorizont habe. Und gerade weil diese Systeme durchaus kompliziert sein können, ist es nichts, was ich direkt sagen kann, wo ich merke, okay, der Sprung funktioniert nicht oder die Cutscene spielt nicht ab oder sowas. Das ist ein sehr schwer zu entdeckender Fehler. Deswegen kann ich mir
vor allem, wenn die Feinde sich noch nie richtig verhalten haben, falls der Fehler von Anfang dran da ist, dann fällt dir das ja auch nie auf, dass es schlimmer wird oder dass es hätte besser sein können. Ja, also Tether mit A geschrieben, mit EA statt nur mit E und zack, aus war die Laube. Die Gegner haben sich wahrscheinlich einfach nie so verhalten, wie es intendiert war.
Und es haben wohl auch einige Leute getestet, also die haben einfach diesen Schreibfehler gefixt und haben es dann ausprobiert und der Modder allen voran, da kann man, ist tatsächlich ein deutlich merkbarer Unterschied, weil die sich jetzt auf sich jetzt wirklich irgendwie auch auf die Umgebung so ein bisschen mehr einstellen und sich auch etwas intelligenter verhalten, wenn sie den auf den Spieler treffen, beziehungsweise wenn sie an dem Spieler gespawnt werden. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn man vor allem auch für dumme Gegner irgendwie kritisiert wird, und dann war das eigentlich nur ein Rechtschreibfehler oder ein Tippfehler, also nicht mal Rechtschreibfehler, ist einfach nur ein winziger Typo, der das komplette Gegnerverhalten kaputt gemacht hat.
Unfassbar. Also Gearbox ist jetzt ja auch kein irgendwie Frischling-Entwickler oder so. Also dass das denen so gar nicht irgendwie aufgefallen ist, das muss doch irgendwie besser funktionieren mit diesen Gegnern. Und wie du schon gesagt hast, spätestens dann bei den Folgepatches, wo man versucht hat, ja auch auf die Kritik noch ein bisschen einzugehen, da war ja ein riesen Shitstorm um dieses Spiel, weil es ja auch falsch beworben wurde. Man hatte ganz andere Erwartungshaltungen. Und ich habe so ein bisschen Mitleid mit den Entwicklern, dass sie jetzt das auch noch irgendwie auftaucht, dass sie da auch noch mit so einem falschen Buchstaben quasi noch mehr auf den Deckel gekriegt haben, weil die Gegner halt noch beschissener sich verhalten haben, als es eh schon im Spiel war. Also fast schon so ein bisschen tragisch-komische Geschichte jetzt im Kontext von diesem Aliens-Spiel.
Ja, was man auch gar nicht vergessen darf, sowas passiert öfter, als man denkt, also so falsche Schreibweisen. Ich habe mal mit jemandem, es war glaube ich auf Twitter oder sowas, der hatte das kurz gepostet, der hat gemeint, ja, er hat sich von den einem Wort, was er irgendwie, ich weiß leider nicht mehr genau, was das Wort war, hatte sich eine komplett falsche Schreibweise angewöhnt, weil einmal im Repository, das beim Initialisieren von dem, man setzt diese komplette Ordnerstruktur auf und da ist dann irgendwie, ach, ich glaube, es war Behavior oder sowas. Und da war ein Typo in Behavior drin, in dem Wort.
Also und, Verhalten, Behavior, Verhalten,
genau. Und da war halt einfach nur ein Buchstabe war verdreht und es war ziemlich offensichtlich falsch. Aber er hat gesagt, er hat 3,5 Jahre an dem Titel gearbeitet und dieser Titel, das musste drin bleiben, weil es war viel schwieriger, die komplette Struktur innerhalb des Games zu ändern, als einmal diesen Typo in dem kompletten Repository zu fixen. Und deswegen jetzt immer, wenn er Texte schreibt, wo das Wort Behavior vorkommt, dann schreibt er das falsch, weil er sich das so angewöhnt hat, dieses Wort falsch zu schreiben, weil es einfach anders dann nicht mehr ging. Also das darf man nicht unterschätzen. Es ist gar nicht so einfach, so einen in Anführungszeichen simplen Fehler irgendwo zu finden, wenn der einmal über tausende Seiten von Code irgendwie sich mitgeschliffen hat, den dann wieder rauszunehmen und dann auch zu hoffen, dass man wirklich alles irgendwie gefunden hat. Das ist leider nicht einfach Steuerung F und nach dem Wort suchen und es dann überall ersetzen, sondern das hat durchaus schlimmere Auswirkungen, gerade weil diese Repositories ja nicht irgendwie einfach nur zentral auf einem Server irgendwie geändert werden können, sondern weil es ganz oft aus irgendwelchen Ecken kommt und gerade wenn ich zum Beispiel irgendeinen Zulieferer habe, der was macht, dann muss der sein Repository mit ändern und so weiter. Also das sind diese Datenverwaltung für Games, die sind gigantisch und gerade weil so viele Leute dran arbeiten, kann so ein klitzekleiner Fehler, der relativ am Anfang passiert, es kann einfacher sein, den beizubehalten, als dann zu sagen, ja okay, wir fixen das jetzt einfach.
Ja, oder Workarounds drumherum zu finden, genau. In dem Fall wäre es sicherlich einfach gewesen, diesen Fehler zu fixen, weil ja eben dieser, wenn man ihn jetzt reproduziert, verbessert, es ja gleich auch besser wird. Also das trifft jetzt hier in dem Fall nicht zu, dass es besser war, den drin zu lassen, war sicherlich keine Absicht. Aber es zeigt, finde ich, auch sehr schön, unter welchen kruden Voraussetzungen dieses Spiel wohl entstanden sein muss, dass das auch in der QA und so dann einfach drunter und drüber ging. Und ich meine, das Endprodukt zeigt ja auch ein bisschen, dass wohl die Entwicklung alles andere als einfach gelaufen sein muss.
So was sieht man witzigerweise auch häufiger in so Files. Also ich habe damals relativ viel Freelancer gemoddet. Und das ist ja 1:1 der berühmten Spiele von Chris Roberts. Und der ist rausgeflogen, bevor dieses Spiel fertig wurde. Das war Digital Anvil, hießen die damals. Und abgesehen davon, dass Freelancer echt wirklich ein großartiges Game ist und es eine tolle Modding-Community gab, konnte man, wenn man sich diese auch die Inis angeguckt hat, wo auch diese ganzen Werte für die Gegner drin standen, dann hatten die noch ganz viele andere Werte, wo du gemerkt hast, Moment mal, da stecken noch ganz viele mehr Systeme drin. Mhm. Also die hatten dann irgendwie so diese Factions, die da drin waren, die hatten Standing untereinander und die konnte sich auch im Laufe des Spiels konnte sich das auch verändern und du hast halt gemerkt, was der Chris Roberts in seiner ursprünglichen Vision irgendwie noch vorhatte anhand dieser Indie-Files. Also du konntest halt so ein bisschen cool reingucken und schauen, was da alles noch los war. das ist eigentlich super interessant, was in den Spielen an diesen Daten eigentlich noch da ist und wo potenziell jemand nochmal ein Feature vorgesehen hat und wie sich das vielleicht hätte entwickeln können. Also es ist so eine Art, weiß ich nicht, so ein bisschen Detektivarbeit kann man da tatsächlich manchmal machen. Inzwischen ist es so, dass viele Spiele nicht mehr mit diesen Inis arbeiten. Auch bei Freelancer waren die damals, die waren verschlüsselt. Also das sind dann oft irgendwelche Files, die nicht als .ini vorliegen, sondern irgendwie anders. Aber gerade, man muss einfach nochmal in die Modder-Communities gucken. Die finden meistens irgendwie relativ schnell einen Weg, das aufzubohren. Also das war, ich glaube, bei Freelancer waren es auch INI-Files und die waren aber kompletter Gibberish drin. Das war eine relativ einfache Verschlüsselung und da hat halt dann jemand einen Entschlüsseler dafür gebaut. Mhm. Man konnte die dann sogar unverschlüsselt einfach wieder speichern, weil die auch einfach so lesbar waren. Ja, aber das ist immer lustig, da reinzugucken, weil man sieht halt dann irgendwie doch relativ viel, was hinter den Kulissen da passiert.
Ja. Gut, keine Überleitung zum nächsten Thema, sondern einfach, wir bleiben im PC-Spektrum. Steam ist ja relativ konkurrenzlos. Steam als große PC-Plattform, als Verkaufsplattform für alle Publisher, alle Spielehersteller hatten wir ja auch schon oft hier zum Thema. Aber so einen richtigen Konkurrenten gibt's ja eigentlich nicht. Also die Publisher versuchen ja oft, so wie Origins von EA, Ubisoft mit Uplay und so weiter, ihre eigenen Download- und Verkaufsplattformen zu launchen. Manche machen das erfolgreicher, indem sie halt einfach sagen, ja, wenn du Fortnite spielen willst, brauchst du halt den Epic Launcher. Aber im Grunde ist Steam konkurrenzlos, alternativlos. Und Tencent aus China hat eine ähnliche Plattform, die nennt sich WeGame. Tencent hatten wir ja auch schon hier oft besprochen. Große Firma, die in viele Spielefirmen auch investiert. Denen gehört ja zum Beispiel auch Riot und so weiter, hat Anteile an Epic und so weiter. Das spielt gleich eine Rolle. Die haben eine WeGame, weil Steam in China halt nicht so gern gesehen ist, um es mal so zu formulieren. Und WeGame macht im Prinzip genau das Gleiche. Ist eine Spieleplattform, auf der du dich einloggst, Spiele digital kaufst und sie dann eben mit dem DRM dort startest und launchen kannst und eben deine Spiele dort anbieten kannst. Vorrangig natürlich für chinesische Entwickler. In der Shanghai-Folge von Daniel hatten wir ja auch so ein bisschen drüber geredet, dass natürlich auch westliche Entwickler gerne dort irgendwie platziert werden wollen, indem sie halt ihre Spiele irgendwie anpassen. So. Und jetzt kommt die große Ankündigung. WeGame, diese Steam-Alternative aus China, wird gerade vorbereitet für einen Hongkong-Launch. Das heißt, das ist dann der erste Schritt Richtung Westen. Eine spezielle Version für Hongkong soll dann starten demnächst. Es gibt noch kein Launch-Datum, um eben auch die chinesischen Spiele dann in den Westen zu bringen. Und das ist jetzt natürlich Spekulation, aber sobald es in Hongkong ist, ist es eine westliche Version, die natürlich dann auch für den globalen Markt vorbereitet ist, die dann auch früher oder später wahrscheinlich in Deutschland verfügbar sein wird, sodass wir in Zukunft auch einen Steam-Konkurrenten haben werden. WeGame von Tencent aus China.
Ich glaube, es ist vor allem deswegen interessant, je nachdem, wie politisch bewandert man ist, Hongkong gehört nicht direkt zu China, beziehungsweise das ist eine, sagen wir mal, eine durchaus
Kolonie.
Politisch umstrittene Situation dort. Und die sind für sich an sich gesehen relativ westlich orientiert. Also Hongkong ist eine gigantische Stadt, die aber einen sehr westlichen Fokus hat und die sich kulturell auch so ein bisschen zu, oder die kulturell definitiv zu China gehört, aber sich sehr in den Richtung Westen ausrichtet.
Ja, die sind ja auch nicht so restriktiert, was das Internet angeht und so weiter.
Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, einer der interessanten Punkte. Wie du sagst, diese Restriktionen, die irgendwie auf dem chinesischen Markt greifen, also auch was die Regierung irgendwie sagt, was in Spielen passieren darf und was nicht, die greifen in Hongkong dann potenziell nicht mehr. Also das ist zumindest die Vermutung, wenn das in Hongkong stattfindet, dass es dann nicht mehr unter chinesischer Regulierung ist. Das wäre ein sehr interessanter Schritt, gerade für den westlichen Markt, weil die Regularien, die man erfüllen muss, um ein Spiel in China zu launchen, die sind doch noch relativ heftig. Also die chinesische Regierung achtet darauf, dass gewisse kulturelle Normen eingehalten werden. Also zum Beispiel ist die Darstellung von Tod ist sehr verpönt und auch wie wir zum Beispiel lernen durften irgendwie von Geistern, das ist auch nicht gern gesehen oder beziehungsweise das macht man einfach nicht und dementsprechend müssen viele Spiele dann auch etwas umbauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel dort launchen müsste, dann müsste das so sein, dass die dann zum Beispiel ohnmächtig werden und nicht einfach irgendwie getötet werden, sondern dass es die sind nur ausgeschaltet, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist vor allem interessant, weil umgekehrt ja Steam ja auch seine Plattform für China angekündigt hat. Also die zwei geben sich gerade irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Ich bin wirklich sehr gespannt. Der chinesische Markt hat sich in den letzten ich würde fast behaupten, 5 Jahren, 10 bis 5 Jahren hat er sich zu einem wahnsinnig interessanten Markt entwickelt, die auf der einen Seite sich sehr in den Westen geöffnet haben und auf der anderen Seite auch die Zahlungsbereitschaft nach oben gegangen ist. Also wir haben damals, hätten wir nie gedacht, dass wenn wir unser Spiel irgendwie rausbringen und es kommt irgendwann in China raus, dass dort es irgendjemand kauft, sondern es wird garantiert auf irgendeinem Board landen, die laden es runter und dann zocken die das ohne jegliche Hemmung. Ich meine, unser Game Shift Happens hat jetzt nicht so den wahnsinnigen Kopierschutz gehabt, diesen Standard Steam-Kopierschutz, der auch irgendwie relativ einfach zu umgehen ist. Also das heißt, wir haben da auch nicht wirklich Energie investiert, das sicher zu machen. Aber auf der anderen Seite sind die jetzt derzeit sehr gut dabei und geben relativ viel Geld für Games aus. Und das ist überraschend, weil das hat eigentlich niemand so wirklich gedacht, dass man in China mit dem Verkauf von Premium-Titeln Geld machen kann. Es gibt einige Unternehmen, die schon länger den Free-to-Play-Markt dort relativ erfolgreich bespielen. Aber dass man Premium-Titel in China verkauft, ist tatsächlich überraschend.
Ja, aber in beide Richtungen eben interessant, dass der Steam China kommt und eben aber auch WeGame Hong Kong und dann die westliche Version bei uns kommt. Und vor allem, was ich ja vorhin schon kurz angesprochen habe, Tencent hat Anteile an Epic Games, Anteile an Ubisoft, die haben jetzt sind da ja auch mit eingestiegen, nachdem diese Übernahme von Viacom ja nicht funktioniert hat, hat Tencent Anteile gekauft, hat Anteile an Activision Blizzard und den gehört komplett Riot Games. Und das sind schon wahnsinnige starke Zugpferde dabei. Wenn wir jetzt mal 5 Jahre nach vorne gucken und du kannst dann in Zukunft die finale Version von Fortnite, weltweites Phänomen natürlich, exklusiv nur auf WeGame spielen zum Beispiel. Du hast die neuen Assassin's Creed da, weil sie irgendwie Ubisoft-Anteile haben, die ganzen Activision Blizzard-Sachen und natürlich League of Legends und solche Geschichten. Also das könnte schon ein Launch-Paket sein, wo man sagt, ja, das WeGame installiere ich mich, weil ich will ja Fortnite spielen. Und wenn ich dann die Plattform schon habe, dann kaufe ich mir vielleicht auch dort Spiele, weil dann ja auch der Preiskampf wieder interessant wird. Wenn du dann billiger bist als Steam und GOG und wie sie alle heißen, dann könnte das durchaus, glaube ich, auch etablierte Plattform werden, eine Alternative zu Steam und GOG.
Ja, und die haben Erfahrung damit, Plattformen aufzurollen. Also
und sicherlich auch die Finanzen, da gute Deals anzubieten. Ja, absolut.
Also wenn die Lust haben, dann kaufen die einfach den westlichen Markt auf und machen dann, was sie wollen. Also das ist tatsächlich relativ ist beeindruckend oder vielleicht auch sogar ein bisschen beängstigend, wie die solche Sachen machen können. Das ist einer der größten der größte Telekommunikationsanbieter der Welt. Ja. Das ist eine Art
größer als Facebook Telekom. Und alles.
Ja. Und die haben einen Zugriff auf einen Markt, der gigantisch ist und haben auch viel Erfahrung damit, solche Infrastrukturen aufzubauen. Wenn man sich nämlich anschaut, es gibt diese eine App, dieses WeChat, das ist auch von denen.
Und das ist gerade das WhatsApp sozusagen von denen.
Richtig, und nicht nur das, sondern das kann auch noch sehr viel mehr. Also ich kann damit zum Beispiel nachgucken, wie voll ist Platz XY in China gerade oder ich kann meinen Tisch irgendwo reservieren, ich kann mein Essen dort bestellen, ich kann
bezahlen damit auch mein gleich.
Bezahlen genau. Und das ist völlig absurd, was man alles mit dieser einen App machen kann und niemals die App verlässt. Also diese Funktionen, die da drin stecken und der Komfort, der passiert, das ist passiert auf einem Niveau, wo wir hier immer noch denken, dass wir per App Pizza bestellen ein Fortschritt ist. Also das ist tatsächlich beängstigend und ich sehe es auch tatsächlich so ein bisschen wie würde unser Game Designer sagen, ein zweischneidiges Gleis, weil die haben
könnte von mir sein, der Spruch. Zweischneidiges Glas, ja.
Der Staat doch relativ krassen Einfluss auf die hat. Also das heißt, das ist nicht eine völlig unabhängige Firma, die da agiert. Wobei die jetzt natürlich mit dem Move irgendwie nach Hongkong zu gehen für ihre Plattform. Ich frage mich, wie das angekommen ist bei der chinesischen Regierung.
Oder ob die das sogar fördern, dass sie sagen, wir müssen uns Einfluss verstärken. Ja, das ist kann man schwer einblicken. Interessant finde ich an der Geschichte vor allem auch, wie das kulturell unsere Spielelandschaft verändern wird. Es wird ja nicht dabei bleiben, dass das nur eine Plattform ist, auf der du dann auch westliche Spiele kaufst, sondern natürlich werden die ja dann auch Interesse daran haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die chinesischen Spiele auf dem westlichen Markt einen Markt finden. Und da bin ich gespannt, wie die große globale außerhalb von China Spielerschaft auf diese Spiele reagieren wird, weil das sind ja Titel dabei, von denen wir noch nie gehört haben, die Millionen von Spielern haben, die vielleicht durchaus auch interessant sein könnten wie bei uns. Also so eine, wie wir halt damals angefangen haben, uns für japanische Spiele zu interessieren, als es losging, war das ja auch so eine neue kulturelle Flair, der da so in diese Spiele reinkam, die wir aus unseren damaligen, mit denen wir aufgewachsen sind, Spielen ja neu konfrontiert wurden. Also jeder kann sich daran erinnern, wie es war, das erste Mal irgendwie so ein Final Fantasy zu spielen. Und ob diese, ich frage mich, ob diese Welle an chinesischen Spielen auch wieder sowas auslösen können wird, ob das überhaupt auf Gegenliebe stoßen wird.
Also ich muss da ehrlicherweise zugeben, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie der Markt dort aussieht. Also der Geschmack, so den generell so südostasiatisch hat man ja irgendwie auf dem Schirm. Das ist alles irgendwie sehr in die Richtung Japan. Die sind da quasi der kulturelle Vorreiter, gerade oder auch da, was irgendwie die Stile und die Gameplay-Mechaniken angeht, dann da. Die meisten gucken sich das von Japan ab, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich glaube, dass es in China doch nochmal ein bisschen anders ist. Und ich bin auch wirklich gespannt, was für Spiele darüber kommen. Also klar, wir lokalisieren unsere Spiele auch gerne mal irgendwie in Chinesisch. Aber ich bin mal gespannt, wenn die ersten deutsch- bzw. englisch lokalisierten Spiele zu uns rüberschwappen. Und man sich da mal umschauen kann, wie dort auch die Szene dann aussieht und der Aufbau. Also was sind das für Unternehmen, was für Titel machen die? Ich bin da eigentlich sehr, sehr, sehr neugierig und ich freue mich, dass das V-Game dann irgendwie bei uns auch landet. Klar, dann habe ich dann den 15. Launcher auf meinem Rechner, aber irgendwie komme ich damit auch klar. Also ja. Das werde ich überleben.
Also von allen politischen und Problemen abgesehen, ich werde mir den sehr genau anschauen, den Launcher, was der abfragt. Da habe ich ein bisschen Sorge, aber das sind ja die westlichen Plattformen auch nicht viel besser. Also das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Jeder Launcher, den du installierst, ist quasi Spyware. Da wird sich der chinesische auch nicht schlimmer oder besser sein. Das soll jetzt nicht irgendwie so klingen, als hätte ich jetzt nur den chinesischen Launcher im Visier. Aber es ist natürlich immer auch schwierig. Aber ich freue mich kulturell auch total auf diese Spiele. Ich bin sehr gespannt, was da für Einflüsse kommen werden und wie sich die Spielelandschaft daraufhin verändert, weil es kann ja eigentlich nur positiv sein, wenn die Globalisierung dazu beiträgt, irgendwie mehr Spiele, Entwickler und so an Spieler zu bringen und Spiele, Spielideen und Konzepte.
Ja.
Bin gespannt. Und
was für mich dann auch interessant ist, so rein logistisch, wie das dann mit diesen, ob die dann unterschiedliche Versionen ausliefern, ob das irgendwie gegeoblockt ist oder ob man dann wirklich dann vollen Zugriff auf das komplette chinesische Arsenal da hat oder ob man dann sich mit seiner abgespeckten Europa-Variante dann damit irgendwie rumschlagen muss. Aber ich nehme an, das werden wir in absehbarer Zeit irgendwie erfahren. Umgekehrt werden wir auch hören, wie sich Steam in China macht. Da bin ich auch neugierig, wie gut es angenommen wird, weil ich glaube, auf die Titel sind die Leute schon sehr scharf. Das merkt man schon auch, dass es viele Downloadzahlen gibt. Auch jetzt schon, obwohl es diesen Client so in der Form noch gar nicht gibt, haben wir jetzt schon irgendwie relativ viele Downloads aus China.
Das hat der Daniel auch in der Shanghai-Folge eben erzählt, genau. Dass da schon auch viele diese Spiele kennen und auch wissen, wer Lara Croft ist und so weiter. Also, dass es in der Kultur, Popkultur auch auf jeden Fall schon angekommen ist, obwohl es die Spiele ja offiziell teilweise noch gar nicht gibt.
Ja. Ja.
Gut, deswegen wird es umso wichtiger, das nächste Thema, wenn die chinesischen Spiele auch unseren Markt erobern, dass wir bei dem Thema Förderung uns ein bisschen beeilen als deutsche Politik. Und als deutsche Spieleentwickler da eben auch Signale senden, um die Entwicklerstudios hier zu stärken und zu festigen, meiner Meinung nach. Da hatten wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Jetzt gibt's eine Meldung aus Berlin, nämlich Berlin fördert mit 1,58 Millionen das neue Ubisoft-Studio in Berlin, nämlich das Substudio von Ubisoft, nämlich Blue Byte. Ubisoft bekommt einen dicken, dicken Topf für AAA-Entwicklung in Berlin. Und was sagst du denn dazu?
Das ist schön für Berlin.
Für Berlin?
Nein, also ich als alter Bayern-Vertreter muss da natürlich erstmal dagegen wettern. Aber grundsätzlich ist das eine gute Entwicklung, glaube ich. Weil wir haben oft gesehen, dass diese Studios wirklich sehr darauf gucken, welche Unterstützung erhalten sie von welcher Regierung in welchem Land. Und dementsprechend bauen sie sich dann da irgendwo auf. Also teilweise die Unterstützung, die man kriegen kann, wenn man nach Kanada geht beispielsweise, die sind wirklich in einem Millionenbereich, der die Spielentwicklung deutlich billiger machen kann. Also in den Fällen ist es meistens irgendwie so ein Steuernachlass und das kann bis zu 75% des Gehaltes eines einzelnen Mitarbeiters sein, was bei Technologie und bei Videospielentwicklung einfach ein Großteil der Kosten ist, sind einfach Gehälter. Klar ist irgendwie noch ein bisschen Lizenzen und Technologie und so, aber der Großteil, den man ausgibt, ist einfach irgendwie das Gehalt, und wenn das gefördert wird, dann ist das relativ lukrativ, und wie gesagt, in Kanada ist das relativ heftig. So eine direkte Finanzspritze für eine Firma, die nicht irgendwie an eine kulturelle Förderung gebunden ist, ist neu. Also es gab so,
genau, in der deswegen Form. Kurz als Erklärung, deswegen haben wir das jetzt hier mit reingenommen, weil es ja nicht ein Fördertopf ist, wo sich irgendjemand beworben hat, sondern das ist direkt von der Stadt Berlin, direkt für eine Firma, für die Blue Byte GmbH, ohne irgendwie Kulturcheck oder solche Sachen, die halt diese Game-Förderung, die wir letztes Mal besprochen haben. Genau.
Und das ist relativ überraschend für mich, weil das auf der einen Seite heißt, dass ein Fördertopf angezapft wurde, der eigentlich nicht besonders irgendwie auf Kultur- und Kreativwirtschaft hinausgeht, sondern wo man sagt, nee, das ist eine Wirtschaftsunterstützung, was im Umkehrschluss heißt, Berlin verspricht sich davon, es ist eine Investition, die versprechen sich, dass sie da mindestens 1,5 Millionen Steuergeld wieder rauskriegen.
Na klar, ungefähr. Logisch.
Also das ist so die grundsätzliche Rechnung, wenn ich irgendwas fördere, kriege ich die Kohle irgendwie wieder über irgendwelche Umwege. Man hat festgestellt, dass gerade in Frankreich, die haben, da gibt es auch vom Game, dem Bundesverband, eben eine Studie, die irgendwie ausgerechnet haben, auf wie viel Fördereuro, wie viele Euro dann wieder zurück in die Staatskasse gehen, und dann versucht das so ein bisschen gegenzurechnen. Ich nehme an, dass das auch eine der Argumentationsgrundlagen gewesen sein wird für diese Förderung. Aber wie gesagt, dass es jetzt in einem Prozess passiert, der nicht über eine Ausschreibung, einen Wettbewerb, irgendeine andere Form der bestehenden Förderung geht, ist überraschend für mich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so passiert. Und ist natürlich auch interessant, weil eigentlich, und da bin ich gespannt, wie sie das gedeichselt haben, muss ich mir nochmal genauer einlesen, ist die direkte Förderung und mit Cash in ein Unternehmen innerhalb von Europa nicht zulässig seitens des Staats.
Das hat mich auch gewundert, dass es so direkt möglich ist, weil ich auch immer davon ausgegangen bin, dass es eben deswegen auch der Grund ist für diese Kulturförderungsklausel, dass das immer irgendwie kulturell sein muss. Und das ist ja hier nicht der Fall. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die Fördermittel stammen aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW, dem wichtigsten Förderprogramm für Unternehmen in der Hauptstadt. Also es ist ein Topf, der direkt dafür auch da ist, die regionale Wirtschaftsstruktur zu verbessern. Und es wird eben argumentiert, dass dieses Studio, was da gegründet wird, 150 Arbeitsplätze schafft und das dann halt damit nachhaltig gesichert wird, weil Ubisoft wahrscheinlich auch ganz klar gesagt hat, du, hör mal zu, also wir wollen das hier in Berlin machen, aber wir können auch nach Paris gehen, ja? Oder nach Kanada, Montreal oder wo auch immer wir entsprechend irgendwie besser gefördert werden. Und deswegen wird dann hier dieses Geld zur Verfügung gestellt, weil damit auch begründet wird, dass Berlin als Wirtschaftsstandort gefördert wird und verbessert und gestärkt wird. Und diese Steuergelder bei 150 Arbeitsplätzen, wenn da ein AAA-Blockbuster rauskommt aus diesem Blue Byte Ubisoft Studio in Berlin, mal angenommen, die machen irgendwie das neue Assassin's Creed oder was auch immer und arbeiten damit, das könnte durchaus ordentlich Geld in die Kassen spülen. Also von daher sehr eindeutig, warum die das machen.
Ja, auch da, ich kann mir vorstellen, gerade weil es heißt ja dann auch in dem Fall ganz wirklich Wirtschaftsstruktur, dass die in irgendeiner Form nachweisen, beziehungsweise das in Maßnahmen stecken, die allen zugänglich sind. Ja. Das ist so das, was man machen darf. Man darf Geld in die Hand nehmen, um die Struktur zu verbessern. Das ist etwas, was jetzt kein einzelnes Unternehmen eigentlich einsacken kann. Deswegen fand ich das überraschend. Aber diese Zuschüsse, die sind dann oft irgendwie da, um, was weiß ich baue einen Coworking auf, weil das können ja andere nutzen, oder ein Device Lab oder, also da wird dann stehen dann irgendwie 17 Generationen iPhones und so weiter drin, damit man das alles testen kann. Also Dinge, die für alle zugänglich sind. Dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass die in irgendeiner Form glaubhaft versichern konnten, dass es der kompletten Region zugutekommt und nicht einfach nur diesem Einzelunternehmen. Da gehe ich schwer davon aus, weil ansonsten wäre diese Förderung nämlich nach EU-Recht relativ unzulässig. da gibt es nämlich irgendwelche, da gibt es einige Regelungen, und dass der Staat eingreift in das Wirtschaftsgeschehen, ist nicht zulässig. Und deswegen gibt es zum Beispiel diese De Minimis-Regelung und Ausnahmen für Kultur und so weiter. Also man kann das schon irgendwie deichseln, dass man Unternehmen Geld geben kann. Aber wie gesagt, das muss dann meistens ein Prozess sein, auf den sich viele bewerben können. Und das nehme ich an, entweder ist das auch da so ein Bewerbungsverfahren, wo die Leute sich irgendwie, wo sich Ubisoft mit seinem Projekt dort beworben hat und dann nachweisen konnte, dass es dem kompletten Standort zugutekommt. Und dann gehe ich davon aus, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass die da gut argumentieren konnten und dann diese 1,5 Millionen eingesagt haben. Das klingt jetzt auch nach relativ viel Geld, aber in Ubisoft-Geld ist es auch sehr, sehr wenig.
Ja, kann man für 150 Mitarbeiter, die jetzt Ubisoft da in Berlin einstellt, in diesem Studio, ist ja 1,58 Millionen nichts.
Also, da sind die in 1 bis 2 Monaten durch.
Also, das ist ja völlig komplett schnell durchgebrannt. Also von daher kann diese 1,58 Millionen, ist jetzt nicht so, dass man da sagt, oh, das hat Ubisoft irgendwie nur deswegen gemacht oder sowas, weil da zucken die mit den Schultern. Das ist halt irgendwie 2-3 Monate Puffer, um dieses Studio da aufzubauen. Und das kann tatsächlich wirklich dann halt eher für wirtschaftsstrukturelle Maßnahmen genutzt werden, dass sie halt irgendwie das Büro modernisieren oder was auch immer oder keine Ahnung, Internetbandbreitenausbau nutzen, aber für die Mitarbeiter kann das nicht sein. Also das ist zu wenig.
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, worin Ubisoft wahrscheinlich investieren wird in irgendeiner Form, ist die Ausbildung und um neue Mitarbeiter zu bekommen, weil das ist so gerade für Spieleunternehmen so mitunter einer der größten Herausforderungen und wahrscheinlich auch mitunter der Grund, warum die nach Berlin gegangen sind. Man braucht talentierte Mitarbeiter, die einfach was können und die eine gewisse Erfahrung mitbringen, und Erfahrung ist natürlich immer schwer, weil wir werfen hier wahnsinnig viele Studenten auf den Markt, aber die haben keine echte Erfahrung. Dementsprechend könnte es sein, dass sie das auch vielleicht so ein bisschen in irgendwelche Ausbildungsprogramme stecken und in irgendwelche Talentschmieden und vielleicht auch Zusammenarbeit mit Ausbildungsberufen und so weiter. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil das wäre auch was irgendwie in die Region geht und was für viele Spieleunternehmen ein echtes Problem ist.
Ja, weil das wäre ja auch der nächste Kritikpunkt, dass man sagt, warum kriegt das jetzt eine Firma, die irgendwie Millionen Überschuss und Gewinn erwirtschaftet, also Ubisoft, warum muss man die noch fördern? Weil die haben ja genug Geld. Aber das haben wir ja schon beantwortet.
Das war auch, glaube ich, so die Hauptkritik.
Ja. Aber das ist halt, die Beantwortung ist also ganz einfach, um halt den deutschen Standort nachhaltig zu fördern. Also ist ja egal, wer da ist. Sobald wir halt wieder ein paar mehr AAA-Studios in Deutschland haben, entwickelt sich ja insgesamt ein positiver Effekt auch für Berliner Indies, für Berliner Leute, die eben einen Job suchen und so weiter und so fort. Also das stärkt ja trotzdem, auch wenn man jetzt jemanden stärkt mit finanziellen Spritzen, der das eigentlich nicht nötig hat, der sich aber dafür dann entscheidet, das hat ja auch eine positive Ausstrahlung, Wirkung auf das Umfeld, auf Berlin und auf den deutschen Standort.
Ja, und ich meine, letztendlich arbeitet auch der gute Game an der Wirtschaftsförderung oder an der Games-Förderung auf föderaler Ebene. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Und da geht's dann auch darum, dass man tatsächlich kalkuliert fördert. Also dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt alles irgendwie, wie jetzt zum Beispiel der FFF Bayern, die machen eine projektorientierte Förderung, oder alle Regionalförderer, die gerade für kleine und mittlere Unternehmen wirklich maßgeblich ist, weil die auch in gewissen Höhen ausschüttet, wo man als kleines Unternehmen wirklich irgendwie was draus ziehen kann. Aber es jetzt beispielsweise war das für eine lange Zeit, war das auf 200.000 Euro limitiert, und 200.000 Euro dafür, glaube ich, bewegt sich bei Ubisoft irgendwie keine automatische Schiebetür. Also da ist relativ, das ist einfach eine Summe, die bei denen, die dafür sich zu bewerben und dann diesen Prozess abzuwarten, man weiß nicht 100%, ob man das kriegt. Das ist für die einfach völlig uninteressant. Und die Förderung, die da kommen soll und die in Planung ist und wo es auch schon Konzepte dafür gibt, das soll eine Förderung werden, die quasi, von der man weiß, wenn man irgendwie diese Checkliste erfüllt, dann kriegt man diese Förderung garantiert oder mit sehr hoher Sicherheit. Also das heißt, ich kann die in meine Kalkulation einplanen, ich bekomme die aus, die ist direkt als Nachlass, also das, oder Nachlass als ich glaube Steuererleichterung, wenn ich es richtig verstanden habe, und man kann da relativ viel dann kalkuliert in seinen Projektplanung schon mit unterbringen, und das macht den Standort attraktiv, weil das effektiv die Projekte um, keine Ahnung, 20-30% billiger machen kann. Also das heißt, wenn ein Ubisoft Berlin, das Hauptstadtstudio Ubisoft, dann sagt, ja, wir machen zum Beispiel die, weiß ich nicht, die Portierung von Projekt XY von einem großen Ubisoft-Titel in Berlin, und die konkurrieren da mit einem internen Standort in Montreal, dann kann es natürlich sein, dass dadurch, dass die Gehälter in Deutschland einen Ticken niedriger sind, plus diese Förderung dazu kommt, dass die Entscheidung dann so getroffen wird, dass es dort entwickelt wird. Und das würde dann heißen, braucht man auch mehr Leute, und also es kann wirklich Langzeit dann einen Effekt haben. Diese 1,5 Millionen, die sind, glaube ich, eine nette Spritze, aber ich glaube auch auf lange Sicht sind so Studios sehr davon abhängig, dass sie diese regionalen Förderungen kriegen, föderale Förderung, also die deutschlandweite Bundesförderung.
Gut, Wir gehen weiter. Die Fragestellung, ist das noch Indie? Kennt ihr ja noch aus unseren Superlevel-Zeiten. Und wenn man keine großen Fördertöpfe bekommt, kann es ja auch eine Möglichkeit sein, sich zusammenzuschließen, dass viele Leute sich zusammenschließen zu einem größeren Konglomerat, um eben Ressourcen zu teilen und stärker auftreten zu können. Und das ist passiert im Sinne der Supercrowd Entertainment, ein neues, ja, wie soll man das benennen, eine Eventfirma, die aus verschiedenen Leuten sich zusammensetzt, die groß angreifen wollen, was den deutschen Messemarkt betrifft. Bekanntestes Mitglied, glaube ich, dieser Supercrowd ist die Indie Arena, über die wir ja auch schon in jeder Gamescom-Folge ausführlich sprechen. Und die wird jetzt dann in Zukunft auch von der neuen Supercrowd Entertainment GmbH geleitet und mitentwickelt und weiter vorangetrieben. Und da kannst du vielleicht noch ein paar Takte mehr zu sagen. Was ist denn die Supercrowd und warum ist es relevant für uns?
Ich glaube, es ist vor allem deswegen interessant, weil es eine Firma oder eine Gruppierung aus wahnsinnig vielen Leuten ist, die schon immer irgendwo auf der Bühne der Games-Branche in Deutschland unterwegs waren, also irgendwie Teil dabei ist. Gell? Die Indie Arena Booth, die jetzt wirklich sehr erfolgreich auf der Gamescom, die eine sehr große Messefläche für kleinere Unternehmen zur Verfügung stellt.
Über 1000
Quadratmeter, die auch, ja, die auch wirklich über die Jahre gewachsen ist. Und es ist, der, glaube ich, inzwischen der größte Gemeinschaftsstand von Entwicklern, also auch jenseits von dem Indie-Mega-Booth inzwischen, zumindest was Größe her angeht. Und da steckt ein sehr, sehr, sehr talentiertes Team dahinter. Ansonsten ist noch Boris Lehfeld dabei, der ehemalige Head of Gamescom, was natürlich auch interessant ist, der jahrelang die Gamescom geschmissen hat. PeteSmeet hängt noch irgendwie mit drin. Und,
also ganz Freaks, kurz die PeteSmeet Holding, also die Überfirma von Peter und Dennis.
Achso, ja. Also nicht...
Nicht nur Peter, genau.
Genau. Und die Threaks, das sind ein Hamburger Entwicklerstudio, was auch schon irgendwie relativ viele Erfahrungen mit so Events gesammelt hat, die wirklich auf jedem Event überall sind und die dafür bekannt sind, dass sie wirklich wirklich jedes Event irgendwie bespielen. Und die haben auch schon mit der MAG in Hamburg eine kleine Liebhabermesse gegründet und mitbetrieben bzw. übernommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die jetzt dann auch ausgeweitet und zu einem Konzept auf die MAG Erfurt. Also da wird es dieses Jahr in Erfurt auch nochmal eine Messe geben, die so ein bisschen den Spirit von PAX und Comic-Con einfangen soll und ein kleines, so eine Art Gegenkonzept zur Gamescom, die ja wirklich zur Messe der Großen irgendwie mutiert ist, was mit Sicherheit seinen eigenen Reiz hat, aber ich kann schon verstehen, warum man sagt, okay, wir hätten gerne lieber so eine familiäre Atmosphäre, wo die Künstler und die Artists, die Game-Entwickler selber da sind und man mit denen reden kann und man macht irgendwelche Panels und ich habe da irgendwie eine gute Zeit. Dementsprechend, ich glaube, dass es eine interessante Entwicklung ist. Ich weiß nicht, wie die angekommen ist bei der Messe.
Bei der Gamescom-Messe.
Weil tatsächlich Konkurrenzveranstaltungen nicht so wahnsinnig gern gesehen werden und jetzt auch nochmal irgendwie an einem anderen Standort und mit einem Erfolg, mit einem Stand, der wirklich seinen Erfolg irgendwie hauptsächlich von der Gamescom her hat. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie großartig darauf reagieren werden, aber es ist auf jeden Fall ein talentiertes Team mit sehr vielen bunten Persönlichkeiten, die Großes leisten können. Also ich war bei der Indie Arena Booth, war ich auch 2 Jahre dabei und habe da mitorganisiert. Und das ist ein ziemlicher Knochenjob, den man da macht. Und die haben mit dem Andreas Suika, der auch von, ich glaube, von Blue Byte kommt und der auch wirklich, wirklich viele, viele, viele Stationen hatte und als letztes für Dedelic Entertainment gescoutet hat, beziehungsweise für Dedelic Entertainment das Long Journey Home entwickelt hat, der ist auch mit dabei und der ist jetzt quasi der General Manager der Indie
Arena. Der wechselt jetzt von der Spieleentwicklung und wird dann quasi der Messemensch, Messemanager, ja.
Ja. Und der ist auch ein gut vernetzter Tausendsasser, der auch relativ viel streamt selbst, glaube ich, und der da auch im Streaming-Bereich relativ gut vernetzt ist. Und die werden jetzt erstmal mit der nächsten Gamescom zusammen zum ersten Mal was machen, wobei das Team an sich irgendwie in der Form auch schon zusammengearbeitet hat. Und die erste große Feuertaufe wird dann wahrscheinlich die MAG in Erfurt. Da bin ich auch gespannt.
Ja, und ich glaube auch, das ist so der erste Schritt zur Emanzipierung der Indie Arena. Also die Indie Arena ist so gewachsen und die wurde ja auch immer gefördert. Also wir hatten das damals in der Folge ja auch mit Boris, der jetzt ja hier auch Teil ist, der war ja als Gamescom-Manager ja auch mal bei uns zu Gast zum Interview und der hat ja auch erzählt, wie er die Indie Arena gefördert hat. Also die kriegen sehr viel Unterstützung da von der Messe, um eben diesen Platz zu haben, aber haben halt auch viel Kritik einstecken müssen von den Leuten, die die Indie-Arena machen, weil die sich halt noch ein bisschen mehr Betreuung gewünscht haben, weil da halt einfach, wie du schon gesagt hast, sehr viel Knochenarbeit drin ist. Das heißt, es lief nicht so unbedingt 100% ideal und jetzt hat man Boris mit seiner Second Wave-Agentur, die sich ja um die ganzen Influencer kümmert, wie zum Beispiel LeFloid, Paluten, Sarasa und so weiter. Das heißt, der hat die ganze Reichweite durch seine Agentur. Er hat die Erfahrung durch das Messebusiness mit der Gamescom. Die Indie Arena hat ja auch wahnsinnig viel Erfahrung. Wenn die sich jetzt professionalisiert, aufgrund dieser ganzen Erfahrung und jetzt eben aber auch das Geld dann hat von der Pete's Meat Holding, das ist ja eine reine Investmentsparte von Pete und Dennis, die ihr Geld eben dafür verwenden, auch weiter zu investieren und dann Dinge zu ermöglichen. Das heißt, die haben Geld, die haben die Erfahrung, die haben Reichweite und sie haben dann noch so erfahrene Leute dabei wie der Wolf Lang, die dann eben auch einfach wissen, was sie da tun. Und das ist, glaube ich, ein sehr schlagkräftige Unternehmung jetzt, um die Indie-Arena, glaube ich, früher oder später zu einer eigenen Messeveranstaltung zu machen. Und mit der Mac kann man sich jetzt ja auch schon ausprobieren, wie das denn so funktioniert und die, die Erfahrungen zu sammeln. Und sie machen ja dann auch noch dieses Games-Kontor. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Die wollen in Hamburg ein 700 Quadratmeter großes, ja, so moderne Arcade bauen, also wo dann PCs und Konsolen aufgebaut sind, wahrscheinlich auch ein bisschen Virtual Reality und so weiter, um so ein dauerhaftes Event-Ding noch zu etablieren in Hamburg. Und ich glaube, dass die Kombination aus diesen ganzen Menschen mit diesem wahnsinnig geilen Projekt Indie Arena, dass das früher oder später der Gamescom, glaube ich, schon ziemlich ein Dorn im Auge sein kann, wenn die da ihre eigenen Messen veranstalten. Und warum sollen sie jetzt noch von der Gamescom abhängig sein? Also die Indie Arena würde auch komplett als eigene Messe funktionieren, meiner Meinung nach.
Ja, also ich habe, wir waren ganz am Anfang von der Indie Arena, wo wirklich die zum ersten Mal so groß war, hatten wir auch überlegt, ob wir das als eigenständige Messe machen. Also da habe ich ein relativ langes Gespräch mit dem Oliver Eberlei geführt. Mhm,
der und, Mitgründer.
Haben es dann auch, genau, was heißt Mitgründer, der Gründer.
Also ja, der damals Ding ja auch da war zu Gast hier.
Genau, ich bin dann irgendwann mit aufgesprungen, weil er gemeint hat, ich möchte das jetzt gigantisch machen und da brauche ich noch irgendjemanden, der wahnsinnig genug ist. und da hatten wir dann irgendwann genug Wahnsinnige, um das zu machen. Das war auch gerade in dem ersten großen Jahr, war das wirklich mega anstrengend, weil wir sowas noch nie hatten und so Wörter wie Brandschutz tendenziell eher Fremdwörter waren, beziehungsweise wir vielleicht da auch etwas blauäugig waren. Aber letztendlich hat alles geklappt, ist nie was passiert. zumindest nie was Schlimmeres. Und da war schon auch mal die Überlegung zu sagen, okay, wir machen das als eigenständige Messe, weil die Gamescom vielleicht nicht der richtige Ort ist. Also wir haben das so ein bisschen versucht so abzugleichen, so wer geht denn zu Gamescom, warum gehen die zu Gamescom und wie gut passen wir als Indies da rein. Und ich weiß noch, die erste Indie-Arena war neben Nintendo, neben Online-Fußball-Manager und neben Sci-Fi. Und das war in einer Halle, die mega laut war, wo wir wirklich von allen Seiten rundum beschallt wurden und gemeint haben, okay, so rein vom Stresslevel packen wir das nicht mehr. Und dann ist es irgendwann in die Halle 10 gegangen und da wurde es dann schon deutlich besser. Die ist zwar auch laut, aber irgendwann sind wir auch irgendwie zu so einer großen Fläche geworden, dass wir für uns unsere eigene Ruhezone quasi da bilden konnten und die Nachbarstände, mit denen haben wir geredet, wir haben auch mit Teamspeak, die direkt nebenan standen, zusammen eine Standparty gemacht und so. Also das hat sich dann alles irgendwie, also jetzt nicht direkt in Wohlgefallen aufgelöst, aber es war dann alles doch irgendwie relativ angenehm und wir haben uns da schon auch wohlgefühlt. Aber letztendlich ist doch auch immer noch die Frage, okay, wer geht denn zu Gamescom und sind es die Leute, die Indie-Games so cool finden oder wollen wir Leute, die irgendwie gerade in diesem alternativen Indie-Game-Bereich unterwegs sind und die sich vielleicht auch über den AAA-Tellerrand hinaus mit Games auseinandersetzen, wollen die vielleicht auch eine eigene Veranstaltung haben, wo sie eben nicht irgendwie das komplette Messe-Chaos in Kauf nehmen müssen. Also vielleicht auch einfach ganz gezielt zu sagen, ruhiger, es geht nicht um den Besucherrekord und wir machen das nicht irgendwie in einer Stadt, wo die Hotels dann irgendwie 300% kosten und wo die Anreise für manche Leute vielleicht ein bisschen schwierig ist oder man auch als normaler Mensch mit den Menschenmassen einfach nicht klarkommt, weil es einfach wahnsinnig voll laut und heiß ist und
Also aus Pressesicht würde ich das ehrlich gesagt begrüßen. Also ich habe immer so das Gefühl, man muss sich als jemand, der journalistisch die Gamescom covern will, immer entscheiden. Weil die Indie-Arena ist so groß geworden, dass wir es bei Insert Moin ja zum Beispiel so machen, dass Micha sagt, er gliedert sich aus dem AAA-Business quasi raus, ja, und macht eben keine Termine zum neuen Assassin's Creed und Co., sondern er geht auf die Gemeinschaftsstände bei den Länderpavillons, schaut sich da mal um, was da so los ist und verbringt eben auch sehr viel Zeit bei der Indie-Arena. Und ich habe das auch gemerkt, ich habe mir dann immer einen Tag komplett für die Indie-Arena eingebucht und selbst da bin ich nicht durchgekommen, um mir alles irgendwie anzuschauen, was interessant ist und mit den Leuten zu sprechen. Und es ist so ein großer Stand, dass du eigentlich sagen kannst, hey, entweder du konzentrierst dich nur auf die Indies und gehst dahin. Und das kann ich total verstehen, dass ihr dann auch, je größer das wurde, je mehr stellt sich ja auch die Frage, sind es überhaupt die Leute, die wir hier ansprechen wollen? Haben die überhaupt die Zeit dafür? Oder kommen die vielleicht sogar nur wegen uns auf die Gamescom? Ja, also ich habe auch ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, hey, Gamescom ist eigentlich nicht so mein Thema, aber die Indie-Arena ist so cool geworden und so groß gewachsen. Ich gehe eigentlich nur in Halle 10 und schaue mir vielleicht noch irgendwie ein, zwei Sachen in der Halle an oder so, aber bin eigentlich die meiste Zeit bei der Indie-Arena. Und von daher kann ich das total nachvollziehen und verstehen, dass man sagt, eigentlich ist es zu groß geworden für die Gamescom.
Ja, und da gab es auch letztes Jahr noch einen kleinen Tropfen, der, glaube ich, auch irgendwie so an diesem, das fast jetzt vielleicht nicht direkt zum Überlaufen gebracht hat, aber durchaus nochmal Überlegungen irgendwie befeuert hat, zu sagen, ja, vielleicht ist es doch wirklich nichts für uns. Und zwar, die Gamescom hat ja ihre Tage verkürzt, beziehungsweise die Tage
verschoben.
Nicht, sondern verschoben. Das heißt, der Sonntag ist nicht mehr mit dabei und das heißt auch deutlich weniger Abbauzeit für die. Und ich weiß, dass die Indie Arena wirklich das auf- und abzubauen ist einfach eine Heidenarbeit. Wir haben einfach keine Kolonne aus 50 Leuten, die das ganze Ding einreißen und wir sind jetzt auch nicht zum Beispiel wie die ganzen Nachbarstände, die einfach ihr Zeug nehmen, die ganzen Messebau einfach zerhacken, in die Tonne werfen und wegfahren, sondern die werden bei uns fein säuberlich abgebaut, werden eingelagert und beim nächsten Mal wiederverwendet. Und das sind Sachen, die andere sich nicht leisten. Wir machen das einerseits aus Budget und andererseits einfach auch, weil die Indie Arena Booth eine gewisse Hang zur Nachhaltigkeit hat und sagt, wir wollen nicht irgendwie alles weghauen, sondern wir wollen schauen, dass das irgendwie wiederverwendet wird und dass wir da auch, ja, dass wir da nicht ganz so verschwenderisch sind, eben auch im Sinne von diesem, wir sind so ein bisschen anders. Und da hat der Oliver ein relativ, ich glaube zu dem Zeitpunkt so eine Mischung aus einem sehr emotionalen Posting, aber auch einfach aus Frust, hat er einfach geschrieben, hey, wenn ihr irgendwie solche Entscheidungen trefft mit, wir verkürzen die Messe und die Abbauzeit geht auf 24 Stunden runter, dann denkt doch bitte mal nach, was das für die Leute bedeutet, die dort arbeiten. Es ist einfach nicht so, dass jeder einfach Ressourcen dann auf dieses Problem werfen kann und sagen kann, wunderbar, euch jetzt 2 Tage mit der Crew mit 8 abbau oder einen Tag mit 16, das können manche Leute einfach nicht leisten. Weil halt irgendwie selbst noch Hand angelegt wird. Und ich weiß, dass halt irgendwie der Oliver Eberlei bis zum Ende mit dem Akkuschrauber da rumhüpft. Und obwohl er da eigentlich so der als der Initiator davon eigentlich was Besseres zu tun hat, so in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass das wirklich alles handmade, selfmade und bis auf die Technik ohne einen externen Dienstleister gemacht wird, ist das halt einfach nichts, was wir damals irgendwie hätten skalieren können und heute ist das wahrscheinlich nicht anders.
Aber da hilft natürlich
die Unmenge von Freiwilligen, die da
helfen. Genau, aber da hilft jetzt natürlich die Professionalisierung und auch die Möglichkeiten, die sich dadurch jetzt ergeben, wenn es eben jetzt eine eigene GmbH ist, die das organisiert.
Ja.
Kurz zur Transparenz, Offenlegung, du bist nicht finanziell irgendwie integriert oder beteiligt an dieser Supercrowd GmbH.
Nee, auch an der Indie Arena Booth.
Ja. Nee, nur weil du jetzt ein paar Mal wir gesagt hast, nicht, dass das irgendwie rüberkommt.
Stimmt, ja, also dieses Wir, ich glaube, das kommt einfach davon, weil das klingt so blöd, aber wenn man da wirklich einmal eine Gamescom unter diesen Umständen in einer Gruppe mit solchen Menschen gemacht hat, dann das Schöne daran ist wirklich das Identitätsgefühl und dieses Gruppending, so hey, wir reißen hier richtig was, und das Schlimme daran ist, wie sehr man sich da fertig macht. Also ich glaube, wir haben irgendwie, das letzte Mal, wo ich dabei war, waren wir eine Stunde, bevor die Hallen aufgegangen sind, haben wir die letzte Schraube irgendwo reingedreht und sind einfach nur komplett tot umgefallen.
Ja, aber nur nicht irritiert sein, Robin sagt immer gerne wir auch noch zu seinem alten Spielestudio und so.
Ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja.
Dann sagen wir jetzt von Insert Moin, Robin und du, wir sagen jetzt Tschüss für heute, für die News. War wie immer eine große Freude mit dir, die News zu besprechen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich auch wieder mit dir, Robin, weil du hast, glaube ich, nichts dagegen, wenn ich dich jede Woche anrufe hier, oder?
Ich bin da.
Sehr schön. Wir fummeln jetzt noch ein bisschen in den INI-Dateien rum und schauen, was sich noch so hinter den Spiele-KIs verbirgt. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen mit Sonntagsbrunch wieder und am Montag zu einer frischen Folge. Macht's gut.
Tschüss.